Namen Jesus, über allen Namen. Jesus, du bist Herr über jede Situation, du bist Herr über jede Krankheit, du bist Herr über jede Schwachheit, du bist Herr über alle Anfechtung, über alle Situationen unseres Alltags, womit wir selber nicht fertig werden. Da bist du der Herr. Wir heben hoch den Namen Jesus. Halleluja. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Halleluja. Du bist Herr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir preisen dich, unseren Herrn und Heiland. Halleluja. Und wir sagen zusammen Amen. Praise Gott. Amen. Lass uns Platz nehmen. Jesus ist Herr. Und Jesus bleibt Herr. Praise Gott. Egal wie viele Herren kommen und wie viele Herren gehen und wie viele Herren da gewesen sind, der Herr bleibt Herr. Er bleibt König. Er bleibt der, der das letzte Wort hat. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu diesem Thema heute. Können wir ohne Sünde leben? Das ist diese Frage, die ich einfach stelle und in den Raum stehen lasse. Also einfach mit der wir uns beschäftigen möchten. Können wir als Kinder Gottes sündlos leben? In der Bibel heißt es ja, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das ist natürlich ein ganz großes Problem für Christen. Ja, wir sind ja schwach, wir sind ja im Fleisch, wir sind ja noch in dieser Welt. Wir sind noch nicht von der Welt weggeholt. Wir wohnen nicht im Paradies. Und selbst im Paradies gab es Probleme. Da war die Schlange da. Okay, aber darüber nachher mehr. Ich möchte euch einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen früh alle Männer herzlich eingeladen. Ich möchte über Männlichkeit sprechen. Wozu sind die Männer da? Wozu hat Gott die Männer geschaffen? Der Mann ist als erstes geschaffen worden und dann erst die Frau. Also ich werde ein paar heilige Kühe schlachten, aber was das nicht. Sondern wir Männer haben andere Probleme als die Frauen. Wir interessieren uns über Geld und Welt und Arbeit und Sex und Familie und so weiter. Das ist, was den Mann interessiert. So, und was will Gott von dem Mann? Was wollte er eigentlich? Warum hat er den Mann zuerst geschaffen? In der Bibel, wir haben zwei Schöpfungsakte und da ist zuerst einmal der Mann und dann nachher auch dazu kamen noch die Gehilfen, weil der Mann nicht fertig wurde mit den Problemen dieser Welt. Okay, aber das dann morgen, bringt ein bisschen was mit, so dass wir eine gute Zeit zusammen haben können. Wir wollen ein Frühstück haben zusammen, wir wollen zusammen beten, wir wollen zusammen austauschen unsere Probleme und dann auch füreinander beten. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Paulus sagt, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände erheben. Also Männer sollen beten, nicht nur, dass die Frauen beten. Die Frauen können beten und die Frauen werden beten und die Frauen beten immer. Also Voltaire hat einmal gesagt, was würde der liebe Gott ohne den Frauen machen? Die Kirche wäre pleite. Also weil die Frauen gehen ja in die Kirche. Aber Gott will auch die Männer haben und wenn Gott einen Mann hat, dann hat er eine ganze Familie. Es ist interessant bei den Moslems. Ja, also wo ich unter den Moslems missioniert habe und versucht habe zu missionieren, habe ich eines gelernt. Wenn du den Vater bekommst, hast du die ganze Sippe, hast du die Familie. Also es hat keinen Wert, nur die Frau zu bekehren. Die Frauen sind leicht zu bekehren, aber der Mann. Und deshalb, ich denke, wir sollten Akzente setzen und uns Fragen stellen, missionieren wir auch richtig? Missionieren wir nicht nur, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir sollten auch da mal ansetzen und auch uns Gedanken machen. Aber, liebe Schwestern, ich habe gedacht, was macht ihr? Ihr sollt vorkochen, vorarbeiten und ihr solltet für eure Männer morgen beten, dass sie eine gute Zeit haben. Also das nur nebenbei. Dann für abends haben wir noch ein Thema. Morgen Abend ist das Thema die Zukunft aus der Sicht Gottes. Wir haben als Menschen, also als Männer und Frauen, beides, Juden und Griechen, wir haben eine fantastische Zukunft. Herzlich eingeladen. Dann am Sonntag, den 28. um 10 Uhr, der Beruf eines geistlichen Menschen. Was ist der Beruf eines geistlichen Menschen? Und dann möchte ich auf die gelben Zettel hinweisen, da steht schon auch die Ankündigung für die Gemeinde, Bibelschule, GBS. Wir fangen an. Wir fangen an mit der Apostelgeschichte, so ein bisschen Kirchengeschichte, so allgemein. Es ist aber unheimlich viel. So, ich möchte euch dazu einladen, Studium. Wir werden jeden Monat ein Buch der Bibel durcharbeiten, lad euch ein dazu, und angesetzt sind 3 Jahre. 3 Jahre lang, dass du einmal so richtig ganz durch die Bibel bist, dass du deine Bibel kennst und wenn der Teufel zu dir kommt, kann sagen, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, wir müssen unsere Bibel kennen. Und die meisten Leute, habe ich festgestellt, kennen ihre Bibel nicht. Und wir wollen also uns Zeit nehmen, um Buch für Buch der Bibel durchzuarbeiten. Wir fangen bei der Apostelgeschichte, ist ja einfach. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz sagen, für diejenigen, die da mitmachen möchten, die sollten verbindlich nach Möglichkeit, dass wir wissen, wir drucken ja die Sachen, wir arbeiten das Material vor, sodass wir auch da wissen, dass du regelmäßig teilnimmst. Und wir haben uns so gedacht, dass das Material, wir versuchen so billig wie möglich, ich will dabei nichts verdienen, aber so günstig wie möglich 10 Euro pro diese Lektion, pro Monat 10 Euro. Das ist also nicht viel für diese Drucksachen, denn das muss auch gedruckt werden, das sind 30 Seiten etwa, Material. Da sind die Arbeitskosten sind nicht dabei, aber wenigstens das Material, das ist Druckkosten, sodass wir da uns mitbeteiligen. Und wir wollen dann am Schluss, wenn du das konsequent durchgezogen hast, dir auch so ein Diplom geben, dass du sozusagen Bibelschule besucht hast. Das ist also eine Bibelschule. Wir haben, was wir vorher hatten, war Gemeinde, Grundlagenkurs oder Glaubenskurs, aber das ist jetzt eine richtige Bibelschule. So, alles andere steht auf dem Zettel drauf. Schaut euch das an, liest es durch oder nehmt auch die nächsten Termine, die angesagt sind. Können wir sündlos leben? Wollen wir das überhaupt? Natürlich. Wir sind ja Christen. Sollen wir überhaupt frei leben von Sünden? Kann man das? Ist das überhaupt möglich in dieser Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben? Das heißt, frei von Sünde zu leben? Zuerst einmal ein paar Irrtümer in frommer Verpackung. Wir suchen immer eine heile Welt. Und die gibt es. Diese heile Welt, die gibt es nicht. Es gibt keine fehlerfreie Welt. Diese Welt ist unvollkommen. Und selbst das vollkommenste Wesen, was wir hier in diesem Universum haben, die Sonne, das ist voller Flecken. Alle 11 Jahre noch mehr als weniger. Und zwar das, diese Sonnenflecken. Also es gibt nichts Vollkommenes auf dieser Welt. Und jetzt kommt das Thema, sündlos und oder fehlerfrei zu leben. Und Unvollkommenheit. Und ich möchte zuerst mal so ein paar Sachen klarstellen, weil die Leute dann sonst in Schleudern kommen, Christen vor allem wenn sie aus dem pietistischen oder pharisäischen Lager herkommen. Unvollkommenheit ist noch lange keine Sünde. Unvollkommenheit. Wenn dir ein Finger fehlt, du bist trotzdem noch ein Mensch. Oder Fuß oder ein Auge oder sonst was. Also deshalb sagte Jesus, es ist besser mit einem Bein ins Reich Gottes zu gehen, als mit beiden in der Hölle. Also wenn ein Körperteil fehlt, bist du immer noch Mensch. Also Fehler und Unvollkommenheit. Wollen wir das schön auseinanderhalten? Wir sind auf dem Weg der Vollendung. Wir sind vollkommen als Kinder Gottes, aber wir sind noch nicht vollendet. Und wir sind auf dem Weg der Entwicklung. Und das Erste, was Gott schuf, und als er den Menschen anguckte, war er sehr entsetzt. Und dann sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also da beginnt schon das große Problem. Also es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann hat er seine Gehilfen geschaffen. Defizite und Mangel und so weiter ist ein Fehler. Anfechtung ist auch so. Mangel in einer Sache oder Versuchung. Weißt du, Versuchung ist noch lange kein Fehler. Du kannst nichts dafür, wenn Vögel über deinen Kopf fliegen, oder? Also Fallen, für mich persönlich bitte nicht entschrecken, ich bin Pastor und ich versuche das dir rüberzubringen. Fallen ist keine Sünde. Der Gerechte fällt 7-mal des Tages, in der Bibel. Und wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Also Fallen und das alles ist von Gott einkalkuliert. Wir fallen in die Fangnetze Satans, so wie oft tappst du in Fettnäpfchen, ganz gar nicht bewusst. Plötzlich kommst du da rein und fragst, wie bin ich da reingekommen? Wir müssen uns zuerst fragen oder eine Frage klären, was ist überhaupt Sünde? Nicht nur, wir sprechen von Sünde, vom katholischen, vom Mittelalter her oder von der Kirche her, was ist Sünde? Wir müssen zuerst einmal definieren, was ist Sünde? Und Sünde ist nach der Heiligen Schrift, nach dem hebräischen Denken, jüdischen Denken, ist Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde. Rebellion gegen Gott. Oder vom griechischen Denken, hellenistischem Denken, das ist neutestamentlichen Denken, wobei ich da anzweifle, ob das wirklich wahr ist, Zielverfehlung. Zielverfehlung ist nach dem griechischen, hellenistischen Denken Sünde. Aber das Richtige, für mich das Richtige ist Rebellion gegen Gott. Das ist der Ursprung. Satan rebellierte gegen Gott. Da fing die Sünde an. So kam die Sünde in diese Welt. Rebellion gegen Gott. Der Teufel sündigt von Anfang an. 1. Johannes 3, Vers 8. Also von Anfang an, er hat sich über Gott erhoben. Ich brauche doch dich nicht. Das war also das Urübel. Gott abgelehnt und so weiter. Und Sünde ist ein Werk des Teufels. Er ist der Urheber aller Sünden. Seine Sünde war also eindeutig Rebellion gegen Gott. Derjenige, der jetzt an Jesus Christus glaubt, sündigt nicht. Das heißt auf Deutsch übersetzt, der rebelliert nicht gegen Gott. Wir Christen, wir sind froh, wenn der liebe Gott zu uns redet, wenn sich uns erbarmt. Wir gehen in Gottesdienst. Du würdest heute Abend nicht hier sitzen, wenn du ein Sünder wärst, gegen Gott rebellieren würdest. Du wärst dann irgendwo anders, aber bloß nicht hier. In 1. Mose 13, 13 heißt es, da kommt das erste Mal, wo die Leute sündigten, wo Sünde vorkommt, also Sündigen vorkommt, 1. Mose 13, 13. Die Leute von Sodom sündigten wieder den Herrn. Die haben gesagt, wir wollen nicht daraus. Also es war ihnen lächerlich, als die Engel kamen und sagten, Leute, lasst euch erretten. Und jeder, der die Errettung ablehnt, sündigt, würde sündigen oder begeht eine Sünde. Also, die Sünde der Leute von Sodom war, sie wollten sich nicht erretten lassen. Du jetzt, wenn ich dich nehmen würde, du würdest die Finger ablecken, wenn der liebe Gott zu dir kommen würde und sagen, komm raus aus Berlin, lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also, wir sind nicht in der Sünde. Wir haben eine Sehnsucht nach der Erlösung. Wir haben eine Sehnsucht als Kinder Gottes, dass Gott zu uns redet. Herr, ich möchte tun, was du mir sagst, sag mir bitte was. Verstehen wir? Also es ist nicht das, was Sünde als Ursprung ist. Ich will euch helfen zu verstehen, was mir sehr viel geholfen hat in meinem geistlichen Leben mit dem Sündigen. Also ich habe gedacht, Mensch, gibt es Heilige? Kann man als Heiliger leben? Also Rebellion gegen Gott. Wir müssen zuerst mal von den ganzen falschen Gottesbildern erlöst werden und die Erlösung richtig verstehen, was es auch so auf sich hat, was Sündlosigkeit ist. Und nur die Geretteten wissen das Geheimnis der Sündlosigkeit. Das heißt, ich will, Gott steh mir bei, hab Erbarmen. Und jeder, der nach dem Erbarmen Gottes schreit, der ist nicht mehr in der Sünde, kann nicht mehr in der Sünde sein. Begeht keine Sünde. Die Pharisäer, die eine Leistungsreligion haben, die sich selbst erlösen wollen, das mag für sie stimmen, dass sie noch in Sünde sind. Die Salbung Jesu in Bethanien, es ist interessant, als die Martha und Maria Magdalena, nicht Martha, Maria Magdalena, Jesu Füße salbte, dann denken sich die Pharisäer, wenn das ein Prophet ist, dieser Jesus von Nazareth, wenn der alles weiß, dann wüsste, was das für eine Frau ist, was sie für ein schmutziges Leben gelebt hatte und so weiter, wenn das ein Prophet ist. Aber Jesus wusste ganz genau, was die Frau vorher gemacht hatte, was sie vorher war, wie viele Dämonen aus ihr ausgefahren sind. Und die Pharisäer wollten Jesus aufklären, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist. Aber diese Frau, diese Ex-Prostituierte, sie hat Jesu Füße gesalbt. Und sie hat ein großes Werk an mir getan. Das war keine Sünderin. Wir sagen nachher, denken, das war die große Sünderin Maria Magdalena. Religiöse Menschen haben grundsätzlich ein falsches Bild von Gott. Und weißt du, ihr Bild von Gott ist der Polizist. Pass auf! Die fahren hinter dir her, beobachten dich oder gucken, ob du bei Rot über die Ampel fährst oder zu viel ins Glas geguckt hast und dann dich so richtig zu bestrafen. Gott wartet nicht auf deinen Fehler. Er interessiert sich für deinen Fehler nicht. Weißt du, was der Heiland sagte zu dieser Ehebrecherin? Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, die Frommen, die sind immer gleich hinter den Fehlern her. Du musst nur was falsch machen und du bist out. Du fällst aus der Gnade, die wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, verlierst deine lieben Freunde und. Aber wir leben aus der Vergebung, aus der Gnade Gottes. Und er vergibt unsere Fehler. Selbst wenn unsere Sünde blutrot wäre, wird sie schneeweiß. Und Jesus betet am Kreuz, und das Wort vom Kreuz ist für uns ausschlaggebend. Und Jesus betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jeder, der diese Worte heute Abend hört, Vater, vergib ihnen, hat Vergebung der Sünden. Und zwar für die Sünde, die er getan hat, für die Sünde, die er gerade Augenblick tut und für die Sünde, die er noch in den nächsten 100 Jahren tun wird. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder wenn du betest, Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Das Wort alle umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du hast also eigentlich Vergebung für alle deine Sünden. Auch die du, die jetzt im Augenblick noch nicht getan hast. Das ist natürlich für Christen unheimlich schwer zu verstehen, weil Raum und Zeit, das ist unser großes Problem. Damit müssen wir uns immer auseinandersetzen. Aber so viele Gotteskinder, die sind unter die Räuber gefallen, die Betrüger, Pharisäer und so weiter. Und die versuchen ständig, die Fehler zu suchen. Pass auf, da stimmt was nicht. Da ist was faul an dir. Und die suchen immer einen Macken. und so weiter. Und irgendeine Schwachheit. Und meine lieben Geschwister, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, wir haben Haufen Schwachheiten. Und Gott sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deinen Schwachheiten mächtig. In deinen Schwachheiten. Also, wenn du schwach bist, lieb dich der liebe Gott noch umso mehr, denn lass dir an meiner Gnade genügen. Also Gott ist nicht der Aufpasser, der Polizist oder der Staatsanwalt, der dich davon jetzt zitiert und sucht, wie viel und wie und was du alles getan hast. Gott verdammt uns nicht. Und Gott ist größer sogar als unser Gewissen, steht im Römerbrief. Und wenn Gott uns nicht verdammt, dann kann uns 100-mal das Gewissen verdammen. Meine Frage ist, können wir sündlos leben? Also Gott ist nicht der Ankläger, sondern wir sind ein Teil seiner Schöpfung. Der Ankläger ist für uns der Teufel. Er ist der Ankläger der Brüder. Er ist der immer wieder so uns den Spiegel vorhält. Und du willst fromm sein? Benimmst dich ein Frommer so? Du glaubst gar nicht, wie manchmal sich die Frommen benehmen. Das ist ja manchmal schrecklich. Aber Gott lässt es zu. Jesus sagt, ich richte niemand. Ich richte niemand. Gott hat uns geschaffen, und jetzt halte ich fest, selbst mit unseren Schwachheiten hat er uns geschaffen. Und das ist der liebe Gott. Und ich spreche von der Liebe Gottes. Er hat uns mit unseren Schönheitsfehlern geschaffen, der krummen Nase, abstehenden Ohren. Und Schönheitsfehler, das ist in das, was sich Gott eigentlich verliebt hat, deine Schönheitsfehler. Verzeih mir das, aber nicht so denke, aber so ist es. In Titus Kapitel 1, Vers 15 schreibt Paulus, den Reinen ist alles rein. Den Reinen ist alles rein. Und Jakobus in Kapitel 3 sagt, Vers 17, die Weisheit, die von oben stammt, ist rein. Also die Heilsgewissheit, der Friede Gottes, das Heil Gottes, alles, was von oben stammt, Jesus Christus, ist rein. Alles, was du glaubst, das von oben kommt, das dir gegeben worden ist, das Zeugnis des Heiligen Geistes, das ist rein. Die Weisheit Gottes ist rein. Jede Offenbarung, die Gott dir gegeben hat, du bist mein Kind, mein geliebtes Kind, ich habe dich in meine Hände gezeichnet und niemand darf und kann dich aus meiner Hand lassen. Das ist Heilsgewissheit, Leute. Und Gott hat uns diese Garantie gegeben. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Also, das ist Heil. Nicht, dass wir irgendwelche Gebote halten müssen. Das einzige Gebot, das wir halten sollen, ist, liebe Gott. Und wenn du Gott liebst, wirst du die Gebote mit Vergnügen halten, mit Freuden halten, lässig halten. So, es wird gar kein Problem sein, seine Gebote zu halten. Wenn du Gott liebst und Gott dich liebt und du weißt, Gott, ich bin ein Geliebter Gottes, wird es dir kein Problem bereiten, die Gebote Gottes zu lieben. Also biblisch gesehen ist Sünde Rebellion gegen Gott, nicht irgendwelche Gebote zu übertreten oder Angst zu haben, jetzt habe ich schon wieder ein Gebot überfahren oder übertreten. Wir brauchen ein richtiges Verständnis von Sünde, damit wir wissen und begreifen, was es heißt, sündlos zu leben. Die Ursünde war, neidisch und eifersüchtig auf Gott zu sein, Gott die Gefolgschaft zu weigern. Oder wie die Juden sagten, die wollten nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist Sünde. Aber wenn du sagst, Heiland, führe mich, Heiliger Geist, leite mich, Jesus, ich übergebe dir mein Leben, wenn du dieses Gebet sprichst oder gesprochen hast, lebst du sündlos. Du hast nicht die Rebellion in dir. Die Kreuzigung war die Ablehnung Jesu, das war Sünde. Wer die Rettung, das Heil Gottes ablehnt, der lebt in Sünde. Und das ist alles eigentlich. Aber du lehnst ja die Rettung nicht ab, sonst wärst du gar nicht hier. Sonst hättest du dich gar nicht taufen lassen. Sonst würdest du Gott nicht den Zehnten geben. Derjenige, der Gott den Zehnten gibt, beteiligt Gott an seine Finanzen, liebt Gott. Ich würde mein Geld niemandem geben, den ich nicht lieb habe. Also der Zehnte ist schon ein Ausdruck meines Glaubens, dass ich mit Gott verbunden bin, dass ich Gott an meine Finanzen beteilige, Gott an meinem Einkommen, an mein Leben beteilige. Also der Zehnte ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, mathematisch natürlich, berechnen und so weiter. Aber das ist schon etwas, wo ich zeige, Herr, ich liebe dich. Und deshalb kann ich nicht sündigen. Wer sündigt, der schadet sich selbst, steht in Sirach 19,4. Der zerstört sich selbst und so weiter, der verfehlt sein Ziel. Das wäre natürlich das griechische Denken hier. Sünde, und als wahres Kind Gottes lebst du nicht in Sünde. Kannst nicht in Sünde leben, denn du liebst den Herrn. Denn ein wahres Kind Gottes lobt den Herrn, preist den Herrn, betet den Herrn an, besingt den Herrn. Ein Sünder murrt gegen Gott. In der Bibel heißt es, jeder murre gegen sich selbst einmal. Also, das ist also Murren gegen Gott. Herr, warum und wieso und weshalb? Das wäre Sünde. Gewiss, du kannst manchmal Fragen haben an Gott und sagen, Gott, guck mal, warum lässt du mir das alles zu? Deshalb heißt es in der Bibel, wenn du zürnst, ist auch eine interessante Sache, du darfst böse sein, du darfst grantig sein, du darfst sogar auf Gott ärgerlich sein, aber lass deinen Zorn nicht mit der Sonne untergehen. Also, dass es abends abgeschlossen ist, dass du sagst, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich mache so wie der gute Hiob. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Versteht ihr mich? Zürnen. Du darfst auch manchmal kritisch sein. Und du darfst auch mal Fragen an Gott stellen. Also wenn ich Gott nicht mehr fragen darf, Herr, warum? Weshalb? Wieso? Dann wäre Gott ein Tyrann und ein Diktator. Und er ist mein Vater. Also ich darf mit meinem Vater mich unterhalten. Vater, also ich verstehe das nicht, warum? Warum lässt du das mir alles zu? Warum erwischt es mich immer? Ich weiß es nicht, aber er sagt es vielleicht, oder er sagt es vielleicht auch nicht. Er sagt, Kind, ich habe dich lieb. Und welchen Sohn ich liebe, den strafe und züchtige ich. Wieder eine andere Parallele. Sünde ist also Murren und Rebellieren gegen Gott. Es ist nicht Fehler machen oder Ausrutscher oder einmal böse sein oder einmal Gott die Gefolgschaft zu verweigern. Also, du kannst nicht immer mitgehen. Und Gott hat uns freien Willen gegeben. Ich habe einen total freien Willen. Ich bin hier freiwillig. Niemand hat mich hierher gezwungen. Ich habe mich taufen lassen freiwillig. Niemand hat mich gezwungen dazu. Ich preise Gott freiwillig. Ich predige von dem Namen des Herrn freiwillig. Also ich tue das alles freiwillig, aus freien Stücken. Und ich kann auch, wenn ich freiwillig bin oder etwas Freiwilliges tue, ich kann auch Nein sagen. Natürlich hart für manche, aber ich kann Nein sagen und kann sagen, Herr Vater, ich kann das nicht, du gehst mir zu schnell. Und wir müssen uns manchmal sogar trennen, wenn Gott uns manchmal zu schnell geht. Sünde ist Widerstand gegen Gott, bewusster Widerstand. Dann schneidet man sich selber von Gott ab, wenn man bewusst Gott widersteht. Aber wenn du nicht mitkommen kannst. Ich denke nur an Johannes, Markus und Paulus. Der Paulus, der ging auf die Berge, der war ein sturer und harter und der rannte und sagt, ich muss noch bis nach Rom kommen. Aber für den Markus waren die Berge zu schnell, zu hoch, zu steil. Und da gab es so Spannungen, die trennten sich. Und deshalb war das keine Sünde. Dass man sagte, ich komme nicht mit. Es gibt Dinge, wo du nicht mitkommst. Aus welchen Gründen auch immer. Jeder, der sein Lebensziel verfehlt, lebt in Sünde. Aber das möchtest du ja nicht, oder? Keiner von uns legt es darauf an. Und die Bibel sagt immer wieder, für diejenigen, die gegen Gott rebellieren und gegen Gott sich auflehnen, der hat sein Leben verwirkt. Also wenn er bewusst das macht. Aber wir suchen den Herrn, wir sind in der Gemeinde und sagen, Herr, ich will dir gefallen. Näher mein Gott zu dir. Das ist doch ein Gebet und in dem Augenblick, wo du darum betest, näher mein Gott zu dir, suchst du die Bestimmung deines Lebens zu erreichen. Ein guter Baum, und das ist normal, hat auch ab und zu mal ein paar faule Früchte, ein paar schlechte Früchte. Aber deshalb ist es noch kein schlechter Baum, wenn es ein paar schlechte Früchte hat. So ein guter Mensch darf ruhig auch ein paar Fehler haben. Gott erlaubt Fehler. Stell dir mal vor, wenn Gott das nicht erlaubt hätte, hätten wir Petrus nicht in der Bibel. Petrus hat so viel Fehler gemacht. Herr, wenn du bist, ruf mich. Und dann geht er und spaziert auf dem Wasser und dann sieht er eine große Welle. Nein, bevor er die Welle gesehen hat, Johannes, guck mal, ich glaube, du glaubst nicht. Verstehst schon Stolz und Einbildung und schon geht's unter. Dann kommt die Welle, dann kommen die Probleme und so weiter. Weißt du, Gott erlaubt Fehler zu machen. Herr, und wenn alle dich verlassen, Petrus wird dich nie verlassen. Ich nehme noch sicherheitshalber einen Revolver mit oder einen Dolch. Und das hat er auch getan. Petrus stand, wirklich so sein Wort, hat den Revolver mitgenommen. Glücklicherweise hat sich der Schuss nicht gelöst. Haut den Ohr, den Malchus ab. Aber du siehst, er wollte. Und dann sagt Jesus. Und der Herr sagt ja sogar, Petrus, hör mal, bevor der Hahn richtig aufwacht, hast du mich dreimal verleugnet. Das hat alles gewusst. Gott hat eingeplant, diese Fehler. Und verleugnet ist schon was Schlimmes. Genauso schlimm wie beim Judas der Verrat. Einer wird mich verraten und einer wird mich verleugnen. Und eigentlich haben sie alle ihn verleugnet. Und alle sind geflohen. Also den Herrn verlassen, jetzt Jesus verlassen, das war ein Verbrechen. Durchweg. Und was hat der Heiland getan? Er ist ihnen allen nachgegangen, hat ihnen nicht vorgehalten: Thomas, was glaubst denn du, was du dir einbildest? Du wirst Apostel sein, du wirst doch abgehauen. Und Thomas hat sogar gezweifelt. Der hat gesagt: Herr, ich glaube nicht. Und die Jünger lesen wir, und der Herr Jesus steht mittendrin in der Versammlung, und etliche, wahrscheinlich alle schon, zweifelten. Darf ein Christ zweifeln? Jawohl, jawohl. Die Urgemeinde, die Christen, Jesus steht in ihrer Mitte und sie zweifelten. Lies mal in deiner Bibel, du bist entsetzt. Und wenn du, dann musst du keine Komplexe haben, wenn du mal irgendwo Fragezeichen machst. Es ist erlaubt. Das hat nichts mit Sündlosigkeit zu tun. Die Leute liebten Jesus. Hast du mich lieb? Nachher, diese Wiederherstellung. Ja, Herr. Hast du mich lieb? Der Herr fragt nur: Hast du mich lieb? Und alles, was Gott heute Abend von dir und mir wissen möchte, ist: Hast du mich lieb? Und ich würde sagen, kein Gläubiger, kein Christ würde sagen: Nein, Heiland, ich habe dich nicht lieb. Und dann fragt der Herr den Petrus zum dritten Mal: Petrus, hast du mich lieb? Und dann fängt er an zu weinen: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt alle Dinge. Gott weiß alle Dinge, wie lieb du ihn hast. Also wir brauchen Gott nichts vorzumachen oder vorzusingen oder vorzubeten. Er weiß, wie wir innen drin fühlen und was wir drin empfinden. So, ein guter Mensch hat eine ganze Menge Fehler, darf Fehler haben. Schwächen darf er haben, habe ich von Paulus vorhin gesagt. Ich denke nur an den verlorenen Sohn, als der nach Hause kam. Steht vor dem Vater, und der Vater hätte ihn kopfüber rauswerfen können. Aber kein einziges Wort der Anklage. Was hast du mit deinem Geld getan? Macht keine Vorwürfe, keine Vorhaltungen. In Sünde lebt jeder, der nicht das tut, was Gottes Wort fordert. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, allen Gemütskräften. Und das tue ich. Das tust du. Auch wenn ich ausrutsche und Fehler mache und zweifle und vielleicht nicht so in der Verfassung bin, aber ich liebe den Herrn, ich will den Herrn lieben. Herr, du weißt alle Dinge. Nicht nur im Moralischen, sondern die Beziehung ist ausschlaggebend. Nicht, wie ich mich moralisch fühle, sondern wie ist meine Beziehung zu Gott. Ich liebe dich, du weißt das alle Dinge. Jemand, der Gott sucht, der macht noch so viele Fehler, bis er ein Heiliger wird. Deshalb sind auch die ganzen Briefe des Neuen Testamentes geschrieben an Heilige. Zu Rom, an Heilige zu Galatien, an Heiligen Ephesus, an Heiligen Korinth. Und Leute, wenn ich die Korinther Gemeinde anschaue, ich wäre sofort ausgetreten aus dieser Gemeinde. Ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun. Denn Paulus sagt: Was bei euch ist, das weiß nicht einmal die Welt. Blutschande etc. etc. Und oder solche waren etliche. Also, und so weiter. Und dann an die Heiligen zu Korinth. An die Heiligen zu Berlin. Kannst du dir das vorstellen? Du bist ein Heiliger in den Augen Gottes. Nicht, was wir fühlen, sondern was wir sind in den Augen Gottes. Und wir sind gerechtfertigt. Gott hat uns die Schuld vergeben. Die Handschrift, die Anklageschrift, die gegen uns war, ist zerrissen. Die gibt's nicht mehr. Und in meiner Bibel heißt es: Und Gott wirft unsere Sünde hinter sich. Kannst du mir den Platz sagen, was hinter Gott kommt? Nach Gott? Schwarzes Loch vielleicht. Aber sonst nichts. Hinter Gott gibt es nichts mehr. Und er wirft unsere Sünde hinter sich, oder andere Stellen beschreiben uns so plastisch mehr: Er versenkt die Sünde, wo das Meer am tiefsten ist. Und dann schreit er ganz groß: Angeln verboten. Angeln verboten. Weißt du, da bist du sündlos. Menschlich gesehen, weltlich gesehen, irdisch gesehen, dem System nachgesehen, der Religion nachgesehen, bist du immer noch dasselbe. Ich werde nie vergessen, als ich getauft worden bin, da muss ich meine Haare ein bisschen machen und richten, stehe vorm Spiegel, da habe ich gedacht: Wo ist der Heiligenschein? Ich habe keinen Heiligenschein gesehen, die Haare sind zwar ein bisschen abgestanden und ich musste föhnen, aber den Heiligenschein suche ich bis heute noch. Das ist noch nie zustande gekommen und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch, ob es für mich einen Heiligenschein, für uns einen Heiligenschein gibt. Die Heilige in der Bibel sind alles lebende Menschen gewesen, die mit beiden Beinen in dieser Welt standen. Wer richtig lebt, macht Fehler. Irren ist menschlich. Da täuscht sich, wird verführt. Was glaubt ihr, warum die Bibel so warnt gegen Irrlehrer und Verführung? Weil das möglich ist, sogar bei Christen. Wer hat euch aufgehalten? Man wird schläfrig, denkt an die 10 Jungfrauen. So die Klugen wie die Törichten sind eingeschlafen. Also, Das ist kein Verbrechen, wenn du einschläfst und müde wirst und schlapp wirst, wenn du fällst und der Gerechte fällt siebenmal des Tages. Weißt du, was sieben, die Zahl sieben ist vollkommen, vollständig. Du liegst eigentlich mehr auf der Nase, als was du läufst. Weißt du, was der schlimmste Fehler ist? Nichts zu machen. Denn der denkt, der sündigt nicht. Aber liest die Geschichte von den anderen Hunden. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, dass du erntest, wo du nicht gesehen hast. Ich habe dein Talent vergraben und hier hast du deins wieder. Schön verpackt. Und dann was sagt der Herr zu dem? Du Schalk, hättest mein Geld lieber zur Bank getragen, hätte ich Zinsen bekommen. Wir sollen wuchern. Und wenn du wucherst, kann es sein, dass du Gewinn hast und dass du Verlust hast. Ist beides drin. Wer Gott liebt, sündigt nicht. Wer Gott liebt, sündigt nicht. Der kann nicht gegen Gott rebellieren, auf Deutsch gesagt. Der fragt, Herr, was ist dein Wille? Der empört sich nicht gegen Gott. Und er widerspricht auch noch, auch wenn er Gott nicht versteht in allen Stücken. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich verstehe Gott immer noch nicht. Und predige schon 40 Jahre oder über 40 Jahre. Und habe noch so viele Fragen an den lieben Gott. Und deshalb bin ich immer noch Kind Gottes, auch wenn ich alles verstehe. Wer Gott liebt, der meutert nicht gegen Gott. Der sagt, Herr, das ist mir so schwer. Muss ich das unbedingt? Und dann sagt der Herr, ja, für dich gibt es keinen anderen Weg, als diesen Weg zu gehen. Bitte schlag ein. Wir widersetzen Gott doch nicht. Also, weißt du, unser größtes Problem ist, Gott redet oft nicht zu uns. Und wir fragen uns, Gott, warum? Ich würde bis auf den Mount Everest gehen für Gott, aber er sagt es nicht, dass ich das tun soll. Aber wenn ich so einen Christen anschaue, wir würden alles für Gott tun. Wir würden also nie rebellieren gegen Gott. So viele gute, ehrliche, wahre Gotteschristen suchen regelrecht die Führung Gottes. Sie möchten von Gott geleitet werden. Sie möchten von Gott gesandt werden. Sie möchten von Gott gebraucht werden. Sie möchten von Gott gesegnet werden. Sie sehen das bei den anderen und sie sind fast neidisch auf die anderen, dass sie nicht aufs Missionsfeld gehen können und sie nicht kopieren können, so wie die anderen das machen. Viele erreichen nicht ihr Lebensziel. Und die denken, jetzt habe ich versagt. Ich bin nicht so wie die anderen. Und ich bin, guck mal, wie der schon beten kann, wie der Gott dient und wie weit der schon geistlich ist. Jedes Kind ist anders. Jeder Mensch ist anders. Ein Kind ist vollkommen, aber noch nicht vollendet. Und weißt du, jetzt muss ich dir noch eine Wahrheit sagen. Du wirst erst in der anderen Welt vollendet werden. Erst wenn du gestorben bist. Und du wartest jetzt auf die Vollendung. Wenn du hier heute vollendet wärst und würdest, würdest du sterben. Könntest das nicht ertragen, diese Vollendung. Würdest nicht überleben. Aber hier sind wir zum Reifen, zu unserer Entwicklung, zur Vorbereitung. Hier sind wir da, um Fehler zu machen. Und wir lernen am allermeisten, also ich lerne am allermeisten, wenn ich Fehler mache. Durch Fehler werde ich klug, also wenn ich ehrlich bin. Nicht durch meine Erfolge, die machen mich... verstocken mich unter Umständen und bringen mich in falsche Sicherheit. Aber meine Fehler. Jesus hat gehorsam gelernt in dem, was er litt. Also durch Leiden. Wir sind hier einfach in der Schule Gottes. Rebellieren ist gegen Gott sich empören, gegen Gott trotzen und sagen Nein. Aber du suchst Gott doch. Du liebst Gott von ganzem Herzen doch. Und du bemühst dich aufrichtig und ehrlich, Gott nahe zu sein und würdest alles tun, was du nur in der Bibel liest. Du liest die Bibel. Einer, der nicht an Gott glaubt, ein Sünder, würde nie die Bibel lesen. Und selbst wenn du nur ab und zu mal die Bibel liest, bist du schon dem Reich Gottes nahe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Du guckst nach in diesem Buch, was will Gott eigentlich? Sünder rebellieren. Geh nicht in die Versammlung, aber du bist hier. Also kannst dich trösten. Du würdest nie die Predigt hören, wenn du ein Sünder wärst und sagst, also der Gott kann mir gestohlen bleiben. Ich will mit Gott nichts zu tun haben. Du würdest also Gott verspotten, verlästern. Aber was machst du? Geheiligt werde dein Name. Du ehrst Gott. Also du lebst, wenn du so nimmst oder so nehmen möchtest, bereits sündlos, ohne dass du es weißt. Aber der Teufel gaukelt dir vor, du bist nicht vollkommen. Du bist nicht vollkommen. Du schwebst noch nicht. Du hast noch keine Flügel. Das erzähle dir. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, hat die Rebellion gegen Gott in deinem Leben aufgehört. in dem Moment, wo du Ja zu Jesus gesagt hast. Du bist nicht perfekt, bist auch kein Pharisäer und Gott will keine Pharisäer züchten. Du bist noch nicht vollendet und noch nicht am Ziel. Aber Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Und jedes Mal, wenn du ein Ziel verfolgst, merkst du, guck mal, da komme ich nicht so direkt hin. Ich muss einen kleinen Umweg machen. Und die Umwege, die du in deinem Leben machst, sind nicht Zielverfehlungen. Im Gegenteil, du suchst den Weg. Den kürzesten, den besten, den optimalsten Weg, um zu Gott zu kommen. Du bist auf dem Weg. In der Bibel heißt es, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, Heiligung ist so ein schweres Wort, versteht man im Deutschen nicht mehr, weil wir schon zu weit weg von der Kirche und Religion und Gott und Glauben sind. Aber Heiligung ist, sich einfach für Gott bereit zu halten. Ich will Gott gefallen, ich will Gott dienen. Versuch immer wieder, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, was die Bibel sagt. Das ist also Heiligung nachjagen, die Nähe Gottes suchen. Und der Heilige Geist hilft uns, auch wenn du noch ein Babychrist bist, der Heilige Geist hilft dir. Er hilft unseren Schwachheiten, habe ich vorhin gesagt. Täglich werden wir erneuert. Du lebst sündlos, wenn du dich Gott ergibst und sagst, Vater, führ mich heute, leite mich, Heiliger Geist. Jesus, übernimm du das Steuer, übernimm du mein Leben, lenke du die Sachen. Herr, ich will auf dich hören, gib mir heute ein Wort. Das ist also, was Gott will und was dich sündlos macht. Du bist sündlos, wenn du dich nicht mehr mit dem Teufel einlässt. Sag Satan, hinter mir, ich will mit dir nichts zu schaffen haben. Ich möchte Gott gefallen, ich möchte Gott alle Ehre geben. Jedes Mal, wenn du ein Wort Gottes erkennst und umsetzt, hast du ein Stück weit abgebrochen mit der Rebellion und Meuterei gegen Gott. Also du sagst, Herr, dein Wille geschehe. Immer, jedes Mal, wenn du dich Gott ergibst, ergibst du dich dem Willen Gottes. Und bist sündlos. Ist das nicht schön? Und geratest nicht in Panik. Auch wenn du Fehler machst. Und die gehören zu deinem Leben dazu. Wenn du gegen Gott rebellieren würdest, würdest du keinen einzigen Schritt mitmachen. Aber so versuchst du im Gleichschritt mit Gott zu gehen. Schritt für Schritt. Du versuchst immer wieder Gott Ehre zu machen. Du hast nicht heute die Hände hochgehoben und Gott gelobt und gepriesen. Und selbst wenn du nichts gesagt hast, ich will, dass Männer an allen Orten heilige Hände emporheben. Wenn du das gemacht hast, hast du Gott Recht gegeben, bist auf das Wort Gottes eingegangen. Jeder, der gottesfürchtig lebt, kann nicht in Sünde leben. Denn in meiner Bibel heißt es, jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Wenn du Gott fürchtest, da verteidigst du nicht an den Sünden anderer fremde Leute, sondern du sagst, Herr, ich möchte nicht so sein wie die oder der oder jener. Und auf dir, wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, und die meisten haben von uns, jeder, der wiedergeboren ist und den Heiligen Geist hat, der weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Mein Name steht im Buch des Lebens. Jeder, der sich taufen gelassen hat oder getauft worden ist oder sich taufen lassen möchte und so weiter und den Wunsch, schon allein den Wunsch hat, ich möchte getauft werden, hat sich schon Gott ergeben und sich Gott ausgeliefert, auch wenn er noch nicht im Wasser war. Wenn du Gott zu gefallen suchst, kannst du nicht in Sünde leben. Wenn du, und jetzt, ich gehe jetzt nur von der Seelsorge, wenn ich so die Christen mir anhören, Herr, ich möchte dem vergeben und jenem vergeben und so weiter. Du tust ja, was in der Bibel drin geschrieben steht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Du kannst also nicht ein Sünder sein. Ein Sünder würde nie einem anderen vergeben. Der würde sagen, ich fordere Rache. Aber wenn du dich bemühst, reines Gewissen zu haben, allen Menschen gegenüber, und wenn du dich Gott nahst, dann bist du sündlos. Sündlosigkeit ist unschuldig sein, gerechtfertigt sein von Gott. Mir sind meine Sünden vergeben. Weißt du, der Teufel hat das Duplikat, der hat dich zur Sünde verführt, der ist derjenige, der sagt, hier, da steht's. Aber du kannst sagen, Teufel, guck mal genau, das ist nur Durchschlag. Das Original ist bereits auf Golgatha ans Kreuz geheftet. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Meine Erlösung. Meine Erlösung ist vollbracht. Und der Teufel kommt immer nur mit den Duplikate und klagt dich an. Und wenn du schlechtes Gewissen kommst, hält er immer nur deinen Durchschlag. Aber wo ist das Original? Wenn der Teufel dich anklagt und dich zur Schnecke machen möchte und dich fix und fertig macht mit deinen negativen Gefühlen, mit deinem schlechten Gewissen, frag den Teufel ganz ehrlich und sag: Lieber Teufel, sag mir das Duplikat, das Original. Ich habe nur nichts Original gesehen habe. Denn es gibt kein Original mehr von deiner Schuld, von deinem Vergehen, von deinem Zu-Kurz-Kommen, von deinem Mangel. Und ja, aber es steht Römer Kapitel 3, und sie mangeln alle des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Das war einmal. Weißt du, wir waren einmal Sünder. Wir waren einmal in Übertretung. Wir waren einmal ohne Gott. Wir waren einmal dahingegeben. Wir waren einmal ohne Hoffnung. Aber jetzt, wo ist das Original? Ist jemand in Christus? Das ist eine neue Schöpfung. Ich will dir so einfleischen, dass du sogar im Schlaf träumst: Halleluja, ich bin sündlos. Ich bin alle Sünden los. Das ist eigentlich übersetzt und übertragen. Ich bin alle Sünden los. Es gibt nichts, was mich verdammen könnte in dieser Welt, weil es kein Original mehr gibt. Die Sünden, die dir vergeben sind, sind vergeben. Wird Gott nicht mehr hochholen können. Auch wenn du abfällst, jetzt sage ich noch was ganz Freches und Böses, auch wenn du vom Glauben abfällst, jetzt kommen Leute und sagen: Ja, dann werden wieder alle Sünden zurückkommen. Was vergeben ist, ist bei Gott vergeben. Natürlich, wenn du der Gnade mit Füßen trittst, ist wieder was anderes. Aber was vergeben ist bei Gott, ist vergeben für Zeit und Ewigkeit. Es ist ausgelöscht. Es wird niemand mehr finden und niemand was entdecken können. Du bist diese alte adamische Schuld und ewige Schuld und welche Schuld auch immer, du bist sie los. Jetzt bist du für deine Sünden, was du jetzt angenommen von deinem Abfall bis zu diesem Augenblick getan hast, da bist du selber dann verantwortlich für deine Schuld. Aber wenn du sagst: Heiland, bitte verzeih mir, ich bin so dumm, dass ich wieder so krumme Wege gegangen bin, dass ich nicht auf dich gehört habe und dass ich mich da manipulieren ließ und dass ich mich da von denen verführen ließ, wieder gegen dich zu rebellieren. Oder sag doch deinem Gott ab. Denk an Hiob. Genau das ist, was der Teufel möchte, dass du deinem Gott absagst. Aber Hiob hat nirgendwo, und von ihm heißt es, er hat nicht gesündigt mit seinen Worten. Also wir sündigen nur mit unseren Worten. Sag deinem Gott ab. Solange du nicht mit deinen Worten sündigst und Gott absagst, kann kommen, was da will. Denn wir sündigen nur mit unseren Worten. Mit unserer Zunge werden wir verdammt und mit unserer Zunge werden wir gerecht gesprochen. Wenn du also deinen Mund schließt und zuhältst und nichts sagst, auch wenn jetzt schlimme Sachen passieren und mit dir schlimme Sachen geschehen und du sogar schlimme Sachen tust, aber nichts sagst, hast du nicht gesündigt. Hiob sündigte nicht mit seiner Zunge. Also wenn du Gott nicht absagst, auch wenn du mit dem Kopf schüttelst, du hast noch nicht gesündigt. Erst wenn du ausgesprochen hast, sag deinem Gott ab. Dein Sündenregister ist ausgelöscht, dein Schuldbrief ist zerrissen. Du lebst sündlos, wenn du einfach nur nach Gott fragst. Einfach nur nach Gott fragen. Dich für Gott interessieren. Immer wenn du dich für Gott interessierst, der Teufel interessiert sich nicht nach Gott. Der Teufel tut nicht, was in der Bibel drinsteht oder was Gott fordert. Jedes Volk, das Gott fürchtet, ist Gott angenehm. Den Willen Gottes tun. Das ist ja eigentlich, deshalb sind wir auch da heute Abend. Wir sind da, um Vergebung zu empfangen. Wir sind da, um Frieden zu bekommen. Wir sind da, um einfach Gott Recht zu geben. Und das ist die... Die an Gott glaubten, gaben Gott Recht und ließen sich taufen. Also immer wenn du Gott Recht gibst, lebst du richtig. In Römerbrief heißt es einmal, Paulus sagt, Römer Kapitel 6, und halt, das ist für die Getauften natürlich, aber die auch nicht getauft sind, aber noch taufen lassen wollen, ist okay. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Halte dich dafür. Auch wenn der Teufel kommt und sagt: Guck mal, Matthäus, das ist bei dir so und so. Ich halte mich, ich bin der Sünde gestorben. Mein Pastor hat mir etwas ganz Gutes gelehrt. Er hat gesagt, du schreibst deinen Taufspruch in die Bibel rein. Und wenn der Teufel kommt und dich anklagt, dann halt ihm den Taufspruch mit dem Taufdatum und sag: Da ist der alte Matthäus begraben. Den gibt's nicht mehr. Du musst dir irgendeinen suchen, der existiert nicht mehr. Der ist begraben. Und halte dich dafür, dass du der Sünde gestorben bist. Du musst so sagen: Ich bin Luft. Mir gibt es nicht mehr. Ich existiere mich nicht. Ich existiere nicht mehr. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben bist. Du bist der Sünde gestorben. Und du musst dich nur jetzt dafür halten. Das ist natürlich so, das ist ja schizophren. Gewiss ist das schizophren. Die Welt wird es nicht verstehen. Der Teufel wird es auch nicht verstehen, der will das ja gar nicht verstehen. Aber der Heilige Geist versteht es und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das Böse in mir abgestorben ist, dass Gott mich geheilt hat von meinen Verletzungen, was in meinem Leben alles gewesen ist, dass Gott mir geholfen hat. Du kannst nicht ein Sünder sein, wenn Gott deine Gebete erhört. Und du hast bestimmt schon eine Gebeterhörung gehabt irgendwann. Und jede Gebetserhörung ist ein Beweis, dass du ein Kind Gottes bist. Denn Gott hört keine Sünder. Also wenn Gott dein Gebet hört, bist nicht sündig und bist kein Sünder. Wenn Gott dich führt und leitet, wenn Gott zu dir redet durch sein Wort, kannst kein Sünder sein, denn Gott redet zu Sündern nicht. Also jedes Mal, wenn Gott zu einem redet, ein Gebet erhört, einen führt, einem hilft, aufgrund von Bitte, ist ein Zeichen, Gott ist mit mir. Das Wohlgefallen Gottes ruht auf meinem Leben. Oder wenn du eine Sache überwinden kannst, verarbeiten kannst, du demütigst dich vor Gott, weißt du, du liebst ihn, du rebellierst nicht gegen Gott. Und genau das ist es, was dich sündlos macht. Du demütigst dich vor Gott. Der Teufel hat sich nicht gedemütigt, aber du tust es, du kniest dich nieder. Deshalb, wir sollten so machen wie die Juden. Die Juden sagen, wir Juden beugen unsere Knie vor Gott und sonst niemand. Wenn du deine Knie vor Gott beugst, bist du sündlos. Ein Sünder würde seine Knie nicht vor Gott beugen. Ein Rebell würde seine Knie nie vor Gott beugen. Ein Atheist, der würde sagen, spinn ich, bin ich verrückt. Er würde sich nie hinknien. Jedes Mal, wenn du dich hinkniest und betest, hast du Gott recht gegeben. Derhalben beuge ich meine Knie, schreibt Paulus. Hiob 31, Vers 30, ich ließ meinen Mund nicht sündigen. Er hatte viele Probleme gehabt, hat alles verloren, dem ging es furchtbar dreckig. Aber seinen Gott hat er nicht gesündigt. Er sündigte nicht in seinen Worten mit seinem Munde. Oder David sagt im Psalm 39, Vers 2, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Also da ist, wo wir sündigen und Sünde begehen. Deine Worte machen dich zum Heiligen oder zum Sünder, zum Kranken oder zum Gesunden, zum Erfolgreichen oder Versager. In meiner Bibel heißt es, ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches in ihm. Also das gilt auch für die Sünde. Das, weißt du, du musst dich nicht mehr aufregen, ist nichts mehr Verdammliches. Du musst auf niemanden mehr schimpfen, niemanden beschuldigen. Du hast keinen Grund, gegen Gott zu motzen oder sich aufzuregen. Und du musst auch gar keinen Zweifel haben auf gar nichts mehr. Du gehörst Gott und Gott gehört dir. In Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Also das ist sündlos Leben. Ohne Murren und ohne Zweifel. Nicht gegen dein Geschick, was jetzt passiert, murren und sagen, Gott, hast du keine Ahnung. Ist das, warum hast du auf mich nicht aufgepasst? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du nicht gehandelt? Nein, dein Wille geschehe. In dem Augenblick, wo du Gott recht gibst, sündigst du nicht mehr. Und das, was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Dein Fleisch sündigt schon. Denn dein Körper ist nicht aus Gott geboren, ist von dieser Erde. Gott hat dich aus der Erde ausgebuddelt irgendwo. Staub bist du und Asche bist du und Lehmklotz bist du, Klumpen bist du und Gott hat dich rausgegraben. Das ist von dieser Erde. Aber das, was von Gott kommt, der Geist Gottes sündigt nicht in dir. Der Heilige Geist, der macht dich demütig vor dem Herrn. Sanft und friedlich. Jeder Mensch hat Schwierigkeiten, aber Schwierigkeiten sind keine Sünde. Vielleicht werden zur Sünde, wenn wir nicht aufpassen, aber normalerweise Schwierigkeiten sind keine Sünde, sind ein Teil unseres Lebens. Kämpfe, Anfechtungen und Versuchungen sind keine Sünde. Das hat sogar der Heiland gehabt. Und Jesus sündigte nicht, auch als der Teufel kam und ihn versuchte und sogar, lass die Steine zu Brot werden. Und so weiter. Und so gut muss ich vorstellen, der Teufel war dem Heiland so nah, dass sie sich von Angesicht zu Angesicht unterhielten und er hat nicht gesündigt. Er sagt, nein, das werde ich nicht machen. Man muss Gott anbeten und sonst niemand anders. Oder mach das oder mach das oder mach das. Nein, der Teufel war ganz nah. So nah ist der Teufel nicht einmal bei dir und bei mir, wie er bei Jesus war zu dem Zeitpunkt. Also die Nähe von Dämonen und unreinen Geistern machen dich nicht zum Sünder, glaub mir das. Manche Leute haben da so Bammel und sagen, ach, der Teufel ist hinter mir, der sitzt mir im Nacken. Beim Heiland war er nebenbei. Und sogar Petrus, guck mal, sogar benutzt fromme Menschen, Satan hinter mir. Lass es. Auch wenn die Leute kritisch denken in deiner Umgebung, auch das hat noch nichts mit Sünde zu tun. Ist ein schweres Thema, aber trotzdem, ich will dieses Thema so eingehend behandeln, damit du es wirklich weißt, ich kann gar nicht sündigen, selbst wenn ich wollte. Und dann ist der Heilige Geist noch da, der mich verhindert, dass ich sündige. Weißt du, der liebe Gott sorgt sogar dafür, dass du manchmal nicht sündigen kannst, selbst wenn du möchtest. Hast kein Geld, keine Gelegenheit oder bist zu faul. Da gibt es so viele Dinge, wo du gar nicht zum Sündigen kommst. Weißt du, Gott veranlasst schon, blockiert dich da irgendwo. Denn er hilft meiner Schwachheit auf. Das noch nebenbei. Solange du unter der Gnade Gottes bist, und das bist du von der Stunde deiner Errettung bis zu deiner Vollendung, in der Gnade Gottes, du kannst nicht aus der Hand Gottes mehr fallen. Wenn Gott dich einmal in der Hand hat, du kannst nur in seine Hand fallen. Und Gott hat es gegeben und der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Wenn du ein paar negative Merkmale in deinem Leben siehst, bist du noch lange nicht in Sünde gefallen. Weißt du, Heiligung ist auch nicht eine Sache von einem Tag. Ist ein Prozess. Wir sind gerechtfertigt in dem Augenblick, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben oder vergib mir meine Sünden. Bist du geheiligt und gerechtfertigt. Aber dann kommt diese Heiligung. Und das geht Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Jeder Mensch wird mal verletzt und muss heilen. Also diese Verletzung, dass du immer wieder so ausrastest, das ist noch keine Sünde, dieses Ausrasten. Oder dein Charakter, dein negativer Charakter. Weißt du, so viele Menschen haben negative Charaktereigenschaften. Und ich denke an Moses. Also der liebe Gott hat schon so viel Gnade mit Moses gehabt. Moses hat 3 gravierende Fehler gegen Gott begangen. Da, wo er zum Felsen hätte reden sollen, hat er geschlagen. Und vieles andere. Und Gott widersprochen. Gott, ich kann nicht sprechen, ich habe eine schwere Zunge, ich stottere. Und es ist also permanent. Aber Gott hat ihn lieb gehabt und er war ein Diener Gottes. Und sogar einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Und diese Eigenschaft, Gott liebt Menschen, die ehrlich sind. Und wenn du zugibst, Herr, ich habe eine schwere Zunge, das ist ein Handicap. Herr, ich kann nicht singen, ich kann kein Klavier spielen. Ich kann nicht lesen, kann nicht schreiben. Bin noch nicht so gescheit gewesen. All diese Dinge. Herr, du weißt alles. Gut, 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 kein Problem. Ich löse dein Problem. Schick den Aaron. Jeder strauchelt und jeder stolpert mal. Selbst Erwachsene jetzt. Wie viele Berliner sind gefallen? Sogar 3 sind zu Tode gefallen bei diesem Glatteis. Also, sogar Erwachsene, die so sicher auf Beinen sind. Also stolpern und ausrutschen, ist normal. Jeder Mensch macht mal einen Patzer, wird mal bedrückt. Und jetzt wenn du traurig bist, du denkst, jetzt habe ich mich versündigt an Gott, jetzt habe ich Depression. Es gehört zum Leben dazu, dass du mal Höhen hast, mal Tiefen hast. Es wird schlimm und schlecht, wenn du immer nur auf der Halleluja-Höhe bist, Wolke Nummer 7. Gott erlaubt, dass du auch mal Angst hast, bedrückt bist, dich fürchtest. Deshalb sagt der Heiland immer wieder, fürchte dich nicht. Jeder Mensch hat mal Zweifel, manchmal sogar an sich selbst. Bin ich richtig oder bin ich nicht richtig? Hast du schon mal an deinen Verstand gezweifelt? Weißt, was es ist? Aber deshalb bist du noch nicht verrückt. Wenn du an deinen Verstand zweifelst, bist du noch normal. Und du bleibst normal und du kommst wieder zurück. Oder mal was verlegt hast und nicht findest. Jeder Mensch hat mal Fragen. Schwere sogar. Und jeder Mensch ist mal ein Feigling. Sag nicht, also ich bin perfekt. Nobody is perfect. Und wenn das der Fall wäre, hast du hier auf dieser Welt als Perfekter nichts mehr zu suchen. Petrus heuchelte. Kannst du es vorstellen? Plötzlich ruckte da, geht ins Nebenzimmer, will nichts mit den Heiden zu tun haben, als die von Jakobus-Sippe kamen in der Apostelgeschichte. Petrus heuchelte. Steht sogar im Galaterbrief Kapitel 2. Und ich habe den Petrus zurechtgewiesen. Verstehst du, seit 2000 Jahren steht diese Schwachheit von Petrus ganz groß in der Bibel immer noch. Eigentlich ist der Mann schon längst tot. Und bei Jesus. Aber er hat geheuchelt und jeder von Petrus hat geheuchelt. Also der Herr hat die Schwachheit, diese Feigheit von Petrus nicht weggenommen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Mädel. Ja, deine Sprache verrät dich, du bist ein Galiläer. Hör doch auf, jeder kann Galiläisch sprechen. Du siehst also, er verflucht dich sogar selbst. Und es ist eine schlimme Sünde, sich selbst zu verfluchen. Aber der Herr sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und das ist, worauf bei Gott ankommt, ob du ihn lieb hast oder nicht. Ein Sünder, der sieht Gott nicht mehr, will mit Gott nichts mehr zu tun haben, dient Gott nicht mehr, flieht vor Gott, geht ganz weit weg, dass er ja nichts von ihm bekommt oder begegnet ihm. Aber das tust du alles nicht. Also du bist kein Sünder. Und wir versuchen immer in der Gegenwart Gottes zu kommen und tagtäglich und so weiter und versuchen die Nähe des Herrn zu finden. Aber es stimmt, du durchläufst immer wieder Tests und Prüfungen. Aber Tests und Prüfungen sind keine Sünden. Die Prüfungen, die qualifizieren dich. Diese Tests und Prüfungen qualifizieren dich. Deine Prüfung ist keine Sünde, die du jetzt durchmachst, sondern im Gegenteil, da wird jetzt deine Treue geprüft, deine Liebe zu Gott geprüft, dein Glaube an Gott geprüft. Diese Tests, auch die Zweifel, ja, soll ich links ankreuzen oder rechts ankreuzen? Wo soll ich jetzt ein Kreuz machen? Verstehst du, stehst da, drei Antworten, was ist die richtige? Und es kann sein, dass du vielleicht die falsche ankreuzt. Aber deshalb wirst du beim Heiland nicht durchfallen. Das Schöne beim Heiland ist, bei Jesus fallen wir nie durch. Das kann ich also wirklich euch versprechen und garantieren, du kannst machen was. Du kommst immer wieder raus und sagst, gut, wir machen die Lektion nochmals. Und wenn du schon fällst, so hast du einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, Hebräerbrief. Einen hohen Priester, der für dich vor Gott eintritt. Vielleicht diese Fehler mit Sünde und das alles, was auf sich hat. Gott erlaubt, dass du Fehler machst. Und weißt du, du bist dem Teufel eine Lektion. Bitte versteh mich richtig. Der Teufel wird an dir kuriert. Der Teufel muss an dir sich die Zähne ausbeißen. Du fällst in Sünde und Gott ist dir gnädig. Soll ich euch sagen, wann Gott mich am allermeisten gesegnet hat? Wenn ich gefallen bin. Nach dem Fall. Weißt du, dann war ich so absolut auf die Gnade Gottes angewiesen. Ich habe gesagt, Herr, ich kann gar nichts. Wenn du mir nicht gnädig bist, ich vergiss es. Und ich habe Versammlungen erlebt, Gottesdienste erlebt. Ich denke nur an den Gottesdienst. Ich wollte nicht mehr nicht predigen. Ich bin lieber in Zoo gegangen, in den Karpaten, in Bären zu gucken. Anstatt Gottesdienst, weil ich so enttäuscht war von der Gemeinde und Christen dort und so weiter. Und der Herr sagt mir, geh hin. Und ich habe gar keine Lust mehr gehabt, nicht einmal so richtig Zweireiher und Anzug in Jeans und T-Shirts bin ich in den Gottesdienst gewesen und war eigentlich erledigt, äußerlich, innerlich. Und das war meine schönste Versammlung, wenn du erledigt bist. Und deshalb, Gott erlaubt, dass du in Sünde fällst, aber du fällst in Sünde nicht für dich, sondern dem Teufel zum Trotz. Und er sagt, guck mal. Und denen, die Gott lieben, müssen und werden alle Dinge zum Besten dienen. Weißt du, du kommst aus der Sache raus, denkst, guck mal an. Und der Herr hat es erlaubt. Da ist wieder das Geheimnis, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und der Herr hat dem Teufel erlaubt, dass er dem Hiob das wegnimmt und das wegnimmt und das wegnimmt und das wegnimmt und das wegnimmt. Warum? Weil der Teufel etwas lernen musste. Der Hiob dient mir aus Liebe, nicht wegen Geld. Der dient mir aus Liebe. Der dient mir und dem kannst du alles wegnehmen, der wird mir immer noch treu bleiben. Denn der sündigt nicht mit seinen Worten. Der wird Gott nicht absagen. Der wird seine Meinung nicht ändern. Der ist entschlossen, mir nachzufolgen. Und der Teufel ist fertig geworden und fertig gemacht worden mit dem Hiob. Du lebst aus der Gnade Gottes und nicht aus deinen Verdiensten. Das will Gott uns zeigen. Und deshalb erlaubt er, dass du Fehler machst und der Herr liebt dich trotzdem, nimmt dich trotzdem an. Denk an Petrus. Und denk an viele andere heilige Männer und Frauen Gottes in der Heiligen Schrift. Und du dienst übrigens aus freien Stücken deinem Gott. Nicht, weil du musst. Gott zwingt dich nicht, ihm zu dienen. Du hast freiwillig entschieden und du gehorchst ihm freiwillig. Du setzt dich freiwillig seinem Einfluss aus. Du folgst freiwillig dem Beispiel Jesu, versuchst Jesus so nah wie möglich zu kopieren. Du versuchst dem Heiligen Geist zu gehorchen. Du kannst nicht sündig sein, wenn dich der Heilige Geist leitet. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Also wenn du die Führung Gottes in deinem Leben hast, dann bist du richtig von Gott geleitet. Diese Kardinalstelle, über die ich predige die ganze Zeit, 1. Johannes 3, Vers 9 und 1. Johannes 5, Vers 18. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Wer aus Gott geboren ist, jeder, der wiedergeboren ist, rebelliert nicht mehr gegen Gott, kämpft nicht mehr gegen Gott, widersteht nicht mehr Gott, widerspricht nicht mehr Gott. 1. Johannes Kapitel 3. Jesus sagt zu der Ehebrecherin, Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 18, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Mach nicht mehr das Gleiche, bitte. Wiederhol das nicht. Sünde hat etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Der Mensch, der in der Gottesferne ist, lebt als Sünder. Aber der Mensch, der in der Gottesnähe ist, lebt als Heiliger. Das ist der große Unterschied zwischen Sünder und Heiliger. Der Heilige lebt immer in der Gegenwart Gottes, immer in dem Bewusstsein, Gott sieht mich. Gott kennt mich. Gott ist neben mir. Und das ist, was dich, was, und Gott ist in mir. Und weißt du, selbst wenn du Gott nicht spürst, aber der ist in dir, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Und da kannst nicht. Da bist du, da wirst du dich nicht trauen zu sündigen. Da fällst du eher in Ohnmacht, als dass du sündigen würdest. Christus in uns. Ein Mensch, der in der Gegenwart Gottes ist, kann kein Sünder sein, denn der hat immer Gott als sein Ratgeber. In 1. Petrus 4, Vers 1 ist eine ganz merkwürdige Stelle. Eine ganz merkwürdige. 1. Petrus 4, Vers 1. Wer körperlich gelitten hat, hat aufgehört zu sündigen. Wer körperlich gelitten hat, hat aufgehört zu sündigen. Wenn du deine Lektion bezahlt hast, die Ehebrecherin, die ist gerade mit dem Leben davongekommen, die wird aufpassen nächstes Mal. Wer körperlich gelitten hat, wer am Leib gelitten hat, Lutherdeutsch nachher, wer am Leib gelitten hat, hat aufgehört zu sündigen. Also wenn du eine Krankheit dadurch bekommen hast, zu einem Unfall gekommen bist, ins Gefängnis mal gelandet bist, wenn du körperlich gelitten hast, alles verloren hast, bist bedient. Du wirst diesen Fehler nicht nochmals machen. Dann bist du automatisch sündlos. Du wirst einen großen Bogen um diese Sünde machen. Wer körperlich gelitten hat, wer einmal sich seine Finger verbrannt hat, du musst ein Kind nehmen, wenn das, du brauchst nicht mehr sagen, Kind, die Platte ist heiß. Wer sich einmal die Finger verbrannt hat, der wird nicht mehr sich verführen lassen. Und Gott erlaubt es. Weißt du, deshalb sündlos werden. Weißt du, Gott erlaubt, dass wir fallen und Finger verbrennen, Mund verbrennen oder was es auch immer ist und sagen, ich bin lackiert, ich bin bedient für den Rest meines Lebens. Wer körperlich gelitten hat, der sündigt nicht mehr. Wer sein Geld verloren hat, der wird nie noch einmal einem Dieb sein Geld anvertrauen. Zürnt nicht, Epheser 4, Vers 26, zürnt nicht, damit ihr nicht sündigt. Du darfst böse sein, du darfst dich ärgern, aber nicht sündigen damit. Und dass du in Sünde verharrst, liegen bleibst. Weißt du, fallen ist eine Sache. Liegen bleiben ist das Übel, wenn du da drin liegen bleibst und nicht aufstehst. Wir stolpern alle, wir fallen mannigfaltig, aber wir bleiben nicht liegen. Deshalb sündlos ist, heißt es, ich bin gestolpert, aber ich stehe wieder auf und ich gehe wieder weiter. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also wer körperlich gelitten hat, wer sich einmal da Fuß verstaucht hat, darüber gestolpert ist, nächstes Mal macht einen großen Bogen da drum. Wir sind nicht aus uns Heilige, darum können wir auch sündlos sein, weil wir nicht aus uns sind, sondern allein aus Gnaden Gottes. Niemand kann sich rühmen und kann sagen, guck mal, ich hab's geschafft. Ich bin's. Guck mal, ich bin ein anständiger Mensch, ein Pharisäer von Pharisäern. Vergiss es, auch der muss auf der Straße liegen. Und wenn du einmal im Graben gelegen bist, besoffen oder ruiniert, du wirst nächstes Mal aufpassen. Die Frau, wie heißt es, diese Bischöfin, die jetzt aufgedankt hat, Kessmann, die wird jetzt aufpassen, nie mehr im Glas gucken. Die wird jetzt, denn die ist jetzt für ein Jahr bestimmt Führerschein los. Oder vielleicht muss sie bei diesem Prozentzahl Idiotentest noch womöglich machen. Verstehst du? Also die ist gebrannt für den Rest ihres Lebens. Wie das alles dazu gekommen ist, ist jetzt alles egal. Aber die wird nächstes Mal aufpassen. Kein Tropfen Alkohol, nicht nur 7 Wochen, sondern 70 Jahre von mir aus. Die wird aufpassen. Wenn du so eine Lektion, so eine Blamage, so ein Skandal hinter dir hast, bist du erledigt, körperlich gelitten. Der hat körperlich gelitten und er hat ausgelitten. Die ist geheilt. Also wie erlebt man Heilung? Das ist eine Form der Heilung nach der Bibel. Körperlich gelitten. So, Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass der Geist in euch wohnt? Der Heilige Geist kann in einem Sünder nicht wohnen. Du kannst nicht Gottes Geist und Dämonen in dir haben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Innewohnung des Heiligen Geistes macht uns zu etwas Besonderem. Wenn du begnadigt bist, bist ein Begnadigter. Egal, was in deinem Leben passiert, egal, wie der Teufel dich angreift, egal, wie er dich beleidigt, mit Dreck bewirft, dich beschimpft und was aus deinem Leben alles rauskommt, auch wenn du dem Teufel so ein Dorn im Auge bist, du bist Kind Gottes. Wenn Gott in dir wohnt, halt dich fest, dann bist du ein Träger Gottes, so Christophorus. Du trägst Christus in dir. Dann bist du keine Privatperson mehr, sondern ein Heiliger. Wenn Christus in dir ist, bist du ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter des Herrn. Dann kann keine Sünde in dir wohnen und geschweige denn Dämonen oder unreinen Geister. Du hast zwar noch dumme Gedanken im Kopf, weil dein Programm noch nicht ganz umprogrammiert ist. Dein Programm muss umprogrammiert werden. Weißt du, du läufst immer links, aber du sollst rechts gehen. Weil du gewohnt bist, du kennst nichts anderes. Also mir ist das in England passiert, ich komme aus der Garage raus oder Parkplatz raus und plötzlich bin ich auf der falschen Seite und alles hupt und blinkt und macht, weil ich gewohnt bin. Andererseits, aber nach 10.000 Kilometer Großbritannien nachher, dann bin ich auch fast wie Blinder gefahren. Nur als, und das ist das Schlimmste, als Fußgänger. Weißt du, wir sind gewohnt, immer von der anderen Seite zu gucken, wo das Auto kommt, aber ich gucke auf der anderen Seite und weil falsch programmiert ist, bis du da dich alles umprogrammierst. Und genau das ist es im Kopf. Du musst im Kopf umprogrammiert werden. Was das Problem macht mit dem Sündigen und Nichtsündigen, ist unser Kopf. Unser Kopf macht das Problem. Also, ich bin von Radfahrern angefahren in der Stadt, also auch bei den Schotten. So, ich gucke immer auf der falschen Seite und können sie nicht sehen. Das sehe ich noch heute. Können sie nicht sehen. Ja, ich habe geguckt, was in der falschen Seite. Und so sind Kinder Gottes, sie gucken immer in der falschen Seite, weil sie so programmiert sind, sie sind so eingefleischt. Und Geschwister, dieses Eingefleischtsein ist noch keine Sünde, das ist nur falsche Erziehung. Du musst umerzogen werden. Die Israeliten mussten 40 Jahre in der Wüste rumtappeln, bis sie umerzogen sind vom ägyptischen Denken aufs göttliche Denken hin. Umprogrammiert. Ah, das ist so schwer, dieses Umprogrammieren. Wenn du dich einmal was angewöhnt hast und je älter du wirst, desto schwieriger ist es, sich umzuprogrammieren, umzudenken. Stell mal vor, ich schicke euch nach England. Oh, ihr lauft direkt ins Auto, guckt auf die falsche Seite. Weil ihr das gewohnt seid. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und Gott will uns abgewöhnen von bestimmten Sachen. Was macht mich heilig? Also sündlos. Heilig. Du plus Gott. Du plus Gott. Wenn Gott und du zusammen eins werden, dann bist du was Besonderes. Denk mal darüber nach. Was macht dich edel, rein und gut und vollkommen? Was verbessert dich? Was bringt dich Gott näher? Die Gegenwart Gottes in deinem Leben. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Also, die Nerven müssen geheiligt werden. Bei den meisten Leuten sind die Nerven krank. Überstrapaziert. Das sind nicht die Sünden, wenn dir die Nerven durchgehen, wenn dir der Gaul durchgeht. Wenn du mal zornig wirst, lass den Zorn nicht untergehen mit der Sonne und so weiter. Und ich habe mal ganz blöden Auftrag von Gott bekommen. ganz blöd. Also bitte nicht, Gott, gib mir, zeig mir, ich will deinen Willen tun. Und ich habe lange Zeit gehabt, das so transparent, gerade du brauchst Jesus hinten drin im Auto. Aber ich habe das so allgemein, Werner Heugelbach und so, gerade du brauchst Jesus. Herr, gib mir was Neues. Herr, ich brauche ein gutes Wort von dir und so weiter, dass ich hinten zum Auto reinschreiben kann. Bitte nicht. Wenn du bittest, du wirst kriegen. So steht es in der Bibel. Und was kriege ich? Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Verstehst? Da wäre mir gerade, du brauchst Jesus, viel lieber gewesen. Also, und dann fahre ich so mit dir, muss ich vorkommen, wie man sich da vorkommt, hinten so. Ich habe es zwar nicht groß gemacht, schon extra bewusst klein, damit nicht so groß ausfällt. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Fahre die ganze Zeit und bete, Herr, wann kann ich von diesem üblen Spruch da erlöst werden? Denn das ist doch keine Reklame für dich, Herr Jesus. Also, sag ja zu Jesus, wäre schon leicht besser gewesen. Aber das habe ich von Gott bekommen, fahre ich. Und eines Tages komme ich an mein Auto, steckt der Zettel, bitte rufen Sie uns an. Bin ums Auto ein paar Mal rumgegangen, aber nichts gesehen, dass meinem Auto was passiert wäre. Dann rufe ich die Leute an, was ist da passiert, sagte, wir möchten Ihnen danken. Es war ein frommes Ehepaar, standen am Auto, die haben sich gezankt im Park und gestritten. Und wir wollten sich scheiden lassen, Kinder waren da und so weiter. Wir möchten Ihnen danken, Sie haben unsere Ehe gerettet. Ich sagte, ich habe eure Ehe gerettet? Nein. Sagte, wir standen da und wir haben gestritten und wir sind Christen beide. Und dann stand dieser Spruch, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Wir wollen Ihnen danken. Das war alles. Und dann habe ich gewusst, Heiland, jetzt kann ich das Ding abziehen. Jetzt kann ich abziehen. Lass die Sonne nicht untergehen. Lass die Sonne nicht untergehen. Jetzt lass mir mal einen Vers weiterlesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und euer Geist samt der Seele und Leib müssen behalten werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, welcher es euch auch tun wird. Der, der das Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Auf Deutsch gesagt. Also Christus hat angefangen das Werk, das gute Werk in dir. Du bist auch zum Glauben an Christus nicht von dir selber gekommen, sondern Christus trat in deinen Weg. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und hat dich harponiert, hat dich aufgehalten, dich gestoppt und jetzt bist du da. Gott ist getreu. Wir danken Gott, dass wir diesen Auftrag der Versöhnung hier haben oder dass wir Versöhnung predigen dürfen und den Menschen sagen dürfen, Leute, regt euch nicht so auf. Er hat es begonnen, Herz A gesagt, sagt auch B und C und D und macht das ganze Alphabet mit euch noch durch. Er ist es, der das Wollen schenkt, gibt auch das Vollbringen, dass du sündlos leben kannst bis an dein Ende, dass du geheiligt wirst und dass du bewahrt wirst. Seele und Leib müssen erhalten werden, unsträflich. Das heißt also, Gott sorgt dafür, dass du nicht aus der Gnade fällst. Dass du zwar vom Heiland manchmal weggehst, lau und träge bist oder einschläfst wie die törichten Jungfrauen oder die Klugen auch, aber plötzlich kommen Herolde und irgendetwas weckt dich. Irgendetwas bringt dich wieder auf die Beine. Irgendetwas schockiert dich. Irgendwo was passiert in der Welt. Plötzlich da Währungsreform, plötzlich gibt es kein Geld. Das kann ganz schnell gehen, dass wir plötzlich kein Geld mehr kriegen. Die Griechen müssen sogar im Ausland schon melden, wo sie überall Geld haben. Und wenn sie das nicht tun, in 6 Monaten ist ihr Geld futsch. Also, weißt du, so, ja, sind wir wirklich in der Endzeit, Herr, tut es? Ist das wirklich das, was in der Bibel steht? Man kann nicht mehr kaufen noch verkaufen. Plötzlich die Zeichen der Zeit oder ein Erdbeben, irgendeine Katastrophe. Und dann wacht man auf. Ich habe in Süddeutschland, hier ist gar keine Erdbeben hier. Aber in Süddeutschland, ich wach morgens auf, guck zum Fenster runter, unten ist also der Eingang zur Gemeinde. Da stehen Leute morgen schon in aller Herrgottsfrüh, stehen schon und wollen zum Gottesdienst. Die sagen ja, sagen Sie mal was, unser Gottesdienst fängt erst um 10 Uhr. Ja, es war Erdbeben in der Stadt, also hier bei uns. Und wenn Erdbeben kommen, in der Bibel steht es, Matthäus 24, Erdbeben werden Zeichen und Wunder. Und da stand eine ganze Reihe von Leuten morgens in aller Herbstfrühe und die wollen zur Kirche, zum Gottesdienst, weil es an diesem Septembermorgen Erdbeben war. Ich habe gar nicht groß gemerkt, also es war auch was, aber ich wohnte sicher. Aber da standen die Leute, weißt du, Leute erschrecken sich plötzlich. Wenn die Erde bebt, erschrecken die Leute. Da kannst du gegen Erdbeben ja nichts machen. Oder Krieg und Kriegsgeschrei, Hungersnöte, all das. Es werden Zeichen geschehen und diese Zeichen bringen uns immer wieder zum Heiland zurück. Das ist das Verrückte. Immer wieder. Lass mich ganz schnell weitermachen. Sündlos. Können wir sündlos leben? Petrus hat eine ganz tolle Vision gehabt, als er zu den Heiden gehen sollte, zum Cornelius. Sieht er ein Tuch und dann sagt der Herr zu diesem frommen Petrus, diesem pharisäisch geprägten Petrus: Schlachte und iss. Und er hat lauter unreine Tiere gesehen. Ist entsetzt. Du wirst ja auch entsetzt als frommer Jude. Isst und schlachte. Oder schlachte und iss. Ich habe noch nie was Unreines gegessen, Herr. Bitte verschone mich. Das ist Satan, du bist es. Nein, es war der Herr. Schlachte und iss. Und das zweite Mal kommt diese Vision. Und dann sagt der Herr zum Petrus: Was ich gereinigt habe, nenne du nicht gemein oder unrein. Die Heiden waren das. Wenn Gott dich gereinigt hat, bist du rein. Und niemand hat ein Recht, dich gemein oder gehässig oder grässlich oder immer zu sagen. Du bist ein Geheiligter in Christus. Ein Gereinigter in Christus. Wir sind gewaschen im Blut des Lammes. Und niemand hat ein Recht, dich zu beleidigen und zu sagen, du bist kein richtiges Kind Gottes. Ein Witz. Lass mich mal einen Witz erzählen. Da kommt so ein richtiger, großer Bulldogger, dann so ein Hund, so ein Köter, kommt, und da kommt eine Frau mit so einem kleinen Pudelchen vorbei, und die zwei kommen ins Gespräch, der Hund und so weiter. Also, was willst du? Du bist doch kein richtiger Hund. Zu dem Kleinen da. Ja, sagt der Kleine: Ja, ich bin ein kleiner Hund und ich bin ein kleines Hündchen, aber du kannst nicht sagen, dass ich kein Hund bin. Ich bin auch ein Hund. Du bist halt ein bisschen größer, aber weißt du, vergiss es. Weißt du, so Vergleich. Der Hund bleibt Hund. Und der Geheiligte bleibt ein Geheiligter. Und niemand hat ein Recht, und schon der Teufel, denn er hat nichts zu melden mehr in unserem Leben. Er hat überhaupt nichts zu sagen. Du musst eines wissen: Satan hat in deinem Leben nichts mehr reinzureden. Ist erledigt. Und da gilt nur das Wort des Herrn. Und was sagt der Herr? Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort. Nicht mehr. Du, egal wer das war, immer wieder dieser gleiche Spruch: Und sündige hinfort nicht mehr. Der wird es nie mehr sündigen, weil er schon an seinem Körper gelitten hat, der Besessene, die Ehebrecherin oder wer das auch immer war. Das Wort vom Kreuz ist Vergebung, Rettung und Heilung. Jedes Kind Gottes ist gereinigt, gewaschen im Blut des Lammes, und jedes Kind Gottes kann sagen: Aber lieber Vater. Wenn du das sagen kannst, aber lieber Vater, kannst du kein Sünder sein. Auch wenn du die Gebote nicht kennst und nicht hältst. Weißt du, die 10 Gebote ist etwas für zwischenmenschliche Beziehungen in erster Linie. Und die 10 Gebote, es ist interessant, wie die 10 Gebote anfangen. Nicht, du sollst 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 nicht. Die 10 Gebote fangen nicht so an, wie Luther uns übersetzt hat. Sondern die 10 Gebote fangen an: Der Mensch, der unter Gott steht, hat keine anderen Götter. Hat keine Lust für andere Götter. Der Mensch, der unter Gott steht, bricht keine Ehe. Der ist so vergnügt in Gott und so weiter. Der Mensch, der unter Gott steht, heiligt den Feiertag. Der Mensch, der unter Gott steht, gelüstet nicht nach seines Nächsten, was die alles da haben. Der hat so viel von Gott, dass er gar nicht braucht, das andere. Also der Mensch, der unter Gott steht, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Der sündigt nicht mehr. Der braucht die 10 Gebote gar nicht mehr. Und als Jesus sprach in der Diskussion, was ist das größte Gebot? Nicht, du sollst keine anderen Götter haben oder du sollst kein falsches Zeugnis geben. Denn der, unter Gott steht, der redet kein falsches Zeugnis, der sagt nur die Wahrheit. Gott sagt nur die 2 Gebote, wenn du die alle hältst, ist es genug. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Gemüt, Kraft und alles, was in dir ist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann kannst du machen, was du willst, bist immer richtig. Wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften, dann kannst sein, was du willst, kannst haben, was du willst, kannst tun, was du willst, bist immer richtig. Wenn du Gott liebst, dann wirst du das nicht leisten. Der Mensch, der unter Gott steht, der macht alles, aber alles nur aus Liebe Gottes. Der sündigt nicht, der Mensch, der unter Gott steht. Und deshalb, die 10 Gebote sind nur für Menschen, die nicht unter Gott stehen. Für die ist es gut. Die müssen das lesen und lernen und begreifen und erfassen. Aber wenn du unter Gott stehst, bist du wiederhergestellt in den Urzustand, wie du einmal vor Grundlegung der Welt warst, als du noch nie gesündigt hattest. Und das bin ich, als ich Christ wurde. Das war für mich eine der größten Erfahrungen und Erlebnisse. Ich bin das, was sich nicht bei der Geburt war ich auch schon unschuldig. Ich bin zwar unter Sünde geboren, aber weiß ich nichts davon. Ich habe noch keine Sünde begangen. Warum soll ich da Sünder sein? Aber ich bin in dem Zustand versetzt, als es noch keinen Sonnenstrahl und noch keinen Regenwurm und noch keinen Regentropfen gab. Ich bin in diesem Urzustand versetzt. Und das ist der Sündig nicht mehr. Du bist in dem Urzustand versetzt. Vor Grundlegung der Welt. Da stehst du vor Gott. Alles ist vorbei. Alles ist vergangen, was da war. Gott interessiert sich das gar nicht mehr, Gott fragt auch nicht mehr. Und das Interessante dabei ist, Gott hat nie die Leute gefragt, wie oft hast du die Ehe gebrochen, wie oft hast du gestohlen, wie viel hast du umgebracht, wie viele Menschen hast du auf dem Gewissen? Nix. Wir sind bei ihm, so pauschal. Und Gott vergibt dir deine Sünden pauschal. Und du darfst in den Frieden Gottes eingehen und den Frieden Gottes haben. Nur der Teufel ist es, der immer was sucht und dir etwas vorgaukelt. Aber seit Golgatha, es ist alles vorbei. Es ist bezahlt. Im Englischen heißt es, es ist getan. Das ist alles, was gegen dich stand, das ist alles voll abgebüßt und Christus ist in den Riss getreten und du musst nicht mehr noch einmal leiden. Ein Franzose, Franzosen sind manchmal clevere Leute, das war beim Napoleon, in der Zeit von Napoleon, da wurde Mobilmachung gemacht und da sollte ein Bauer auch an die Front gehen, wurde also mit einberufen, sagt der Bauer, kann ich auch irgendjemand anders schicken? Und hat jemand gefunden, so ein Landknecht, und hat ihn bezahlt und gesagt, du gehst für mich an die Front. Und dieser Soldat ging an die Front, dieser Söldner, und der wurde bei der ersten Schlacht getötet. So, er ist jetzt tot, dieser Soldat. Es gab wieder, weil es zu wenig Soldaten waren, wieder eine erneute Mobilmachung. Dann sagt der, hat er dann gemeldet, das war sogar in den Akten, in den Annalen, in den französischen Annalen drin. Dann wurde nochmals einberufen und der muss nochmals hin. Und er sagte, nein, ich bin tot, ich bin erschossen worden schon an der Front. Mich gibt's nicht mehr. Und ich war schon an der Front und für mich ist jemand anders an der Front gewesen. Jemand anders hat für mich gekämpft. Ich muss nicht nochmals an der Front. Und der Bauer hat Recht bekommen vom Gericht, dass er nicht mehr an der Front muss, weil ein anderer für ihn gestorben ist. Ein anderer ist für dich in den Riss getreten. Und du hast Frieden. Jesus ist für dich zur Sünde gemacht worden. Der von keiner Sünde wusste, damit du sündlos sein kannst. Verstehst du das? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht Gnade, dass du nach Hause gehen kannst und kannst sagen, mir sind alle meine Sünden vergeben? Und die Reinheit hängt einzig und allein ab, dass du aus Gott geboren bist, dass Jesus dein Herr ist, dass du Jesus angenommen hast und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also die Vergebung ist eine Sache, die ist einmal passiert und ist immer gültig, rechtskräftig. Viele Christen sind immer so unvernünftig und die beschäftigen sich mit so vielen Sachen und wollen nicht die alten Lumpen der Sünde abgeben. Der verlorene Sohn kam nach Hause, bringt das beste Kleid ihm, den besten Ring und kleide ihn ganz neu ein. Lass dich von Gott ganz neu einkleiden, ganz neu dich zurichten und Gott hat dich frei gemacht von jeder Sünde. Deine Vorfahren interessiert. Gott interessiert sich nicht, was deine Vorfahren getrieben haben. Du bist du. Und das ist vergeben. Was deine Vorfahren, du musst nur die Vergebung annehmen. Das ist das Schlimmste, was die meisten Christen nicht können, Vergebung annehmen. Sündenfreiheit annehmen. Wenn der Sohn frei macht, das gilt auch so für die Sünde auch, der ist recht frei. Nicht, dass du dich selbst erlöst und sagst, jetzt habe ich mich freigekauft. Nein, Gott hat dich freigesetzt durch Jesus Christus. Und wir sind in die Freiheit Gottes berufen. Noch ganz schnell ein paar kleine Gedanken. Können wir sündlos leben? Ja, wir können es. Wir sollten es. Wir müssen es. Das ist der Wille Gottes für dein und mein Leben. Können wir. Wir müssen uns entschieden auf die Seite Gottes stellen. Und je mehr du auf die Seite Gottes stellst, desto freier bist du. In Weisheit, das ist ein apokryphisches Buch, Kapitel 15, Vers 2, heißt es, wenn wir auch sündigen, natürlich über Israel, wenn wir auch sündigen, gehören wir doch dir, o Herr. Wir wissen, dass wir dir angehören, ob wir sündigen oder nicht. Das sind Passagen, natürlich Apokryphen, aber wir gehören dir, Gott, ob wir sündigen oder nicht sündigen. Wenn dein Kind in die Grube fällt und schmutzig und dreckig kommt, wieder nach Hause kommt, verdreckt und schwarz bis über die Ohren, ist es immer noch dein Kind. Da kommt in die Dusche, wird gewaschen, wo war's, Junge, und ist alles. Und wir gehören Gott, auch wenn wir sündigen. Weisheit. Wir sind dein Volk. Wir sind deine Familie. Du hörst ja nicht auf zu leben, wenn du da irgendeinen Fehler machst, denn du rebellierst nicht gegen Gott bewusst. Und das ist Sünde, Rebellion gegen Gott. Also dieses Wort aus Weisheit, Kapitel 15. Wenn wir auch sündigen, gehören wir dir doch, o Herr, und wir wissen, dass wir dir angehören, ob wir sündigen oder nicht sündigen. Wir gehören dir. Bedenke, dass du lebst. Wer in ihm bleibt, 1. Vers 6, wer in ihm bleibt, sündigt nicht, denn der ist versetzt an himmlische Örter. Wer in ihm bleibt, wenn du in Jesus bist und Jesus in dir, mit Jesus verbunden bist, dann bist du in einem anderen Leben, in einer anderen Welt, in einem anderen System. Du bist im Reich Gottes und nicht mehr zu Hause hier in dieser Welt. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt und die haben kein Recht mehr auf dein Leben. Diese Welt hat kein Recht mehr auf dein Leben. Auch die Sünde nicht mehr. Kommt zum Schluss mit einem Bild noch. Als wir dann aus der Sowjetunion auswanderten, ich wollte schon immer lange Haare haben. Weißt du, wir haben immer Glatze gehabt als Jungs. Weißt du, wegen Lois und was weiß ich, wegen was alles. Immer kahl geschoren, Sowjetleute sind alle kahl geschoren gewesen. Zack, 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 war ganz schnell. Und ich wollte immer, weißt du, dann meine Mutter hat mir so einen Zopf hier, so einen kleinen Pummel vorne wachsen lassen. Also das war noch zulässig, so einen kleinen Schopf, aber das war alles. Aber dann, als wir die Ausreisepapiere hatten, als wir ausgebürgert worden sind, und wir sind aus der Sowjetunion ausgebürgert worden, so komme ich in die Schule, es war im September, komme ich in die Schule, werde nie vergessen, sitze ich da, Johannes, Jonas hieß ich damals, du musst zum Friseur Haare schneiden. Habe ich gesagt, nein, meine Haare werden jetzt wachsen. Und dann geht die Lehrerin, die sich nicht schneiden ließen, ging mit der Schere rum und hat so ein Kreuzchen geschnitten. Jeder Bub hat so ein Kreuzchen gekriegt. Der musste dann, ob wohl oder übel, dann mit dem Kreuz wollte keiner mehr rumlaufen. Und dann kommt sie zu mir und sagt, nein, Sie dürfen mich nicht anrühren. Habe ich gesagt, ich wandere aus, oder wir sind schon ausgebürgert, das hat sie natürlich gewusst, und wir sind keine Sowjetbürger mehr. Sie haben kein Recht, obwohl ich in der Schule war, obwohl ich noch in der Sowjetunion war, ich war schon ausgebürgert. Und tatsächlich, der hat die Finger weggelassen von mir. Und du musst auch eines wissen, als Kind Gottes bist du aus dieser Welt ausgebürgert, wir sind Bürger des Himmelreichs. Der Teufel muss die Pfoten von dir weglassen. Der darf dir nicht da irgendwie Zeichen machen. Auch der Antichrist, der darf dir kein Zeichen machen. Du bist ausgebürgert. Wir sind Bürger des Himmelreichs. Das ist sinnlos. Ausgebürgert. Du und die anderen, die sind da am nächsten Sonntag, da hast du mit Karl geschoren wieder in der Schule gewesen und ich durfte meine Haare wachsen lassen. Ich bin ausgebürgert. Bist du schon ausgebürgert? Dann bist du sinnlos. Dann kann das dir das System, egal wie das System ist, und damals war noch Stalin an der Macht und Khrushchev war auch nachher später kurze Zeit, aber wir haben dann Stalin noch gehabt und so, und wir sind ausgebürgert. Bist du schon ausgebürgert? Und das ist so wichtig. Dann kann der Arge dich nicht anpassen, kann dich nicht angreifen, kann dich nicht beleidigen, kann dich nicht runterziehen. Der muss Abstand von dir halten. Vor dir Respekt haben. Sündlos. Und für mich war eines der größten Erfahrungen meines Lebens, ja, du kannst sündlos in einer sündigen Welt leben. Wenn du heute die Augen aufmachst, du siehst nur noch Sünde. Kannst du irgendwo noch geradeaus gucken? Dämonisches, Okkultes, Sexuelles, Verirrtes und Verdorbenes, Gewalt und Terror. Du kannst nicht mehr gerade gucken, kannst kein Fernseher mehr einschalten, das ist nur noch Mord und Totschlag und Verbrechen und Gewalt. Und kannst du ein reines Gewissen behalten? Doch, du kannst. Josef in Ägypten, der Herr war mit ihm. Er konnte gerecht und heilig in Ägypten leben und sogar noch an gottesfürchtig bleiben. Du kannst in dieser Welt leben als ein Heiliger, wenn Gott mit dir ist. Und Gott ist mit dir, er ist. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen und lass uns Gott fragen, Herr, wie sieht es mit in meinem Leben? Liebe ich dich wirklich? Bin ich mit dir vereint? Bin ich mit dir verbunden? Diene ich dir? Und wenn du dieses Gefühl hast, ja, das ist es, dann danke Gott, preise Gott. Auch wenn du angegriffen wirst, auch wenn du durch die Hölle gehen musst, du bist im Reich Gottes versetzt an himmlische Orte. Du bist in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. In dieser Welt. Und Vater, heilige sie in dein Wort, in deine Wahrheit. Erhalte sie. Weißt du, ich bin so traurig, dass der Heiler nicht gebetet hat. Lass die Gemeinde entrücken. Lass meine Jünger zu dir in den Himmel gehen. Erhalte sie in der Welt. Gott will dich in dieser Welt erhalten. Die Welt braucht dich noch. Die Welt braucht dich noch. Die Welt braucht dich noch. Vater, ich danke dir, dass du uns in dieser Welt erhältst als Heilige, als Gottesfürchtige, als Gerechte, als Kinder Gottes, als Söhne des Herrn, als Kinder des Lebendigen. Halleluja, Halleluja. Und wenn wir auch sündigen und wenn wir auch fallen und wenn wir auch Fehler machen, bei dir ist viel Vergebung. Halleluja. Und wer aus dir geboren ist, der sündigt nicht mutwillig. Für den ist schon der kleinste Fehler eine Katastrophe. Herr, und ich danke dir, dass wir einfach wissen dürfen, wir sind von dir geliebt, weil du uns liebst und uns zuerst geliebt hast. Als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nichts vom Evangelium und Errettung und Heil wussten, hast du dein Ja zu uns gegeben. Und deshalb können wir ganz getrost und ganz gelassen unsere Straße ziehen und fröhlich sein. Segne diesen Abend und segne, wenn Kinder Gottes nach Hause gehen und wenn sie angefochten werden, dass sie diesen Anfechtungen im Namen Jesu widerstehen und nicht diese Attacken annehmen. Vater, ich danke dir, dass wir nicht annehmen müssen, was der Teufel uns in die Schuhe schieben möchte, wie er uns beleidigen möchte, wie er uns kränken möchte, wie er uns verletzen möchte. Herr, wir sind deine Kinder und wir bleiben deine Kinder bis in alle Ewigkeit. Und du hast das gute Werk in uns angefangen und ich danke dir von Herzen, dass du es auch vollenden wirst. Und wir sagen zusammen Amen. Amen.